Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben was gegen Religion. So stand es mal vor Jahren, hatte ich gesehen auf einem großen Plakat, und dieses große Plakat wollte zu einer evangelistischen Aktion einladen. Und das will ich jetzt gleich korrigieren, das war jetzt kein Einwand gegen unseren christlichen Glauben. Die Veranstalter wollten dort wirklich Jesus Menschen näher bringen und wollten Dinge widerlegen, die vielleicht gar nicht unbedingt mit dieser Beziehung zu Jesus was zu tun haben. Wir haben was gegen Religion. Das ist eine Botschaft. Und diese Botschaft will einladen, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu treten. Religion, wenn man darüber nachdenkt, was ist eine Religion überhaupt? Religion, das sind kluge Gedanken, die sich Menschen über Gott machen. Vielleicht noch nicht, ja, machen sie sich die über Gott, sondern nur über so ein höchstes Wesen, ja, so ganz undefiniert, so ganz am Ende des Universums, ja, dem es eigentlich total kalt lässt, was hier auf der Welt passiert. Das ist Religion, das ist das Bemühen der Menschen, sich diesem höchsten Wesen auf verschiedenste Weisen zu nähern. Dieses Wesen gnädig zu stimmen, dieses Wesen zu beeinflussen, dass man mit ihm rechnen kann und am Ende dann für das, was man im Leben getan hat, belohnt wird. Religion, das ist das Gefühl, da muss es noch irgendwas geben. Ganz egal, ob Menschen sich das zu jeder Zeit irgendwie mal ganz anders vorgestellt haben. Irgendwas muss da sein, ohne zu wissen, was es ist. Religion, das ist ein nettes Angebot für den Menschen. Vielleicht für den, der gerade in der Krisenzeit ist, wo er dieses Angebot brauchen kann. Und Religion, das ist durchaus auch wieder in. Religion ist auch in Deutschland vollkommen in. Ich merke das immer in Gesprächen mit Leuten, die gar nicht viel mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Religion steht voll im Trend. Am besten bastelt man sich da so seine eigene Religion selber zusammen, so eine Prise aus dem Buddhismus, ein bisschen was aus dem Hinduismus, man mischt das zusammen und zack, hat man seine eigene Religion gebastelt, ganz nach dem eigenen Gusto. Viele Menschen sind auf diese Art religiös. Aber um all das geht's nicht im christlichen Glauben. Es geht nicht darum, dass wir uns Gedanken über Gott machen. Geht nicht darum, dass wir es mal ausprobieren, da einfach mal so ein schönes, zeitweise ein Gefühl draus gewinnen, sondern im Christentum, da geht's um nicht weniger als um die Begegnung, um eine ganz persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, das bedeutet schlicht und weg einfach das Ende von aller Religion. Und genau eine solche Erfahrung hat auch Jakob, der später den Namen Israel bekommen wird. Diese Erfahrung hat er gemacht. Der ist dem lebendigen Gott begegnet. Und danach, nach dieser Begegnung, war nichts mehr so, wie es vorher mal gewesen ist. Ob jetzt der Jakob sonderlich religiös gewesen ist, das weiß ich nicht. Das ist aber auch egal. Aber selbst wenn er es war, dann wird ihm nach dem, was er hier erlebt hat, endgültig alle Religion vergangen sein. Ich lese den Predigttext, der für den 14. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen ist. Es ist ein Wort aus dem ersten Buch Mose im 28. Kapitel. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam in eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden. die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wiederbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nicht anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Jakob. Der Jakob, der ist auf der Flucht. Ihr kennt die Geschichte sicher, wird auch im Kindergottesdienst ja öfters mal verwendet, weil sein Bruder Esau, den hat er auf ziemlich miese Art betrogen. Der Jakob, der hat sich durch eine Lüge, also das war so ein richtiges Schlitzohr, durch eine Lüge hatte er sich den Segen seines Vaters Isaak erschlichen, so muss man das nennen. Doch das hat Konsequenzen. Dafür muss er einen Preis zahlen. Muss sich auf die Flucht begeben, weil er muss ja jetzt Angst haben. Er hat seinen Bruder übers Ohr gehauen, ja. Und vielleicht könnte es ja jetzt passieren, dass sein Bruder sich an ihm rächen will, dass er Rache an ihn nehmen will, vielleicht sogar, dass er ihn umbringen will für das, was da geschehen ist. Alles hat Jakob zurückgelassen. Seine Familie, die liegt hinter ihm. Seine Heimat, die liegt hinter ihm. Sein Besitz liegt hinter ihm. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch der Gott, mit dem er aufgewachsen war, wo er vielleicht religiös geprägt gewesen ist, auch dieser Gott, der liegt jetzt hinter ihm zurück. Dieser Gott, ja, der gehörte bestimmt zum bestimmten Lebensabschnitt seines Lebens mit dazu. Aber jetzt, nach dem, was er sich da geleistet hat, nach diesem Betrug, ist es mit diesem Gott vorbei. Nun, jetzt muss er alleine klarkommen. Nach Haran wird überliefert, will er fliehen in die Stadt ganz im Norden, aus der sein Opa Abraham und seine Mutter Rebekka stammten. 700 Kilometer von Beersheba entfernt, von wo er geflohen war. Und 700 Kilometer, kein Auto, nichts anderes dabei, zu Fuß. Das ist eine Strecke, die schafft man einfach nicht so an einem Tag. Und da befindet er sich in der Einöde, als die Sonne untergeht. Eine Taschenlampe, die hat er natürlich auch nicht. Und ein Smartphone hat er auch nicht, wo heute jeder eine kleine LED-Taschenlampe mit dabei hat. Straßenbeleuchtung gibt es nicht. Also da ist es wirklich ganz knallhart dunkel. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich dort, wo er gerade ist, einfach hinzulegen, ganz allein in die Wildnis rein. Einen Stein legt er sich noch als Schutz hinter seinen Kopf. Und dann schläft er ein. Und als er einschläft, ganz schnell merkt er, so ganz allein, wie er sich das gedacht hat, ist er da eigentlich gar nicht. Da ist Gott, den er gedacht hat, den hat er schon hinter sich gelassen. Der ist ihm auf den Fersen. Ist nicht dort in Beersheba zurückgeblieben, dort in seiner vertrauten Umgebung, wo er groß geworden ist. Gott, der ist hinter ihm her. Und mal ganz ehrlich, das scheint für Jakob zunächst mal gar keine schöne Erfahrung zu sein. Er erschrickt, er hat Angst, er fürchtet sich, dass er diesen Gott nicht einfach so abschütteln kann, wie er sich das eine Zeit gedacht hatte. Doch dann hört er eine Zusage, mit der er nach dem, was er gerade angestellt hatte, nun eigentlich überhaupt nicht mehr rechnen konnte. Weil Gott macht ihm ein Versprechen, verspricht ihm das Land, auf dem er gerade liegt, ihm und seinen Nachkommen zu geben, verspricht ihm, der bereits über 40 Jahre alt ist, eine Nachkommenschaft, so zahlreich wie der Staub auf Erden. Und ja, er verspricht ihm sogar, ihn auf all seinen Wegen zu begleiten, die da noch vor ihm liegen werden. Die menschlichen Schweinereien, die Jakob begangen hat, haben die Zusage Gottes anscheinend nicht aufgehoben. Gott, der scheint treu zu bleiben, scheint auch dem Betrüger, dem Schlitzohr, dem Flüchtling treu zu sein, gibt nicht auf, bleibt hinter ihm her. Wir haben was gegen Religion. Eine Religion, die kann ich praktizieren, wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie mir wünsche, wie ich das gerne hätte. Und wenn ich keine Lust und keine Interesse an ihr habe, dann kann ich sie wieder aufgeben, kann sie zurücklassen. Da bleibt die Religion eine Episode meines Lebens irgendwann mal vorbei, weil ich jetzt im Leben was Wichtigeres gefunden habe, was mir wichtiger ist als die Religion. Aber hier geht's halt nicht um Religion. Hier geht's um den lebendigen Gott. Und diesen lebendigen Gott, den kannst du eben nicht einfach so in deinem Leben zurücklassen, wie du das willst. Den kannst du nicht in die Ecke packen, so wie vielleicht deine Konfirmationsurkunde oder deinen Taufschein und das dann im Leben abhaken. Den lebendigen Gott, den kannst du nicht irgendwo in deiner Vergangenheit parken. Eine schöne Erinnerung, früher an die Zeiten, noch in der Jugendgruppe oder so etwas. Aber nee, der lebendige Gott, der bleibt bei dir. Der bleibt dir auf den Fersen. Der lebendige Gott, der kommt hinter dir her. Der gibt dich nicht auf. Der lässt sich nicht von dir abwimmeln, nicht mit Blöden und auch nicht mit Intelligenten ausreden. Du kannst dich flüchten in deine Arbeit, ja. Kannst dich flüchten in deine Hobbys, in all das, was dir gerade Spaß macht. Kannst dich flüchten in dein beschauliches Familienleben. Im schlimmsten Fall kannst du dich auch flüchten in Alkohol oder Drogen. Aber was du auch versuchst, du wirst Gott nicht los. Der bleibt an dir ran, wenn du meinst, du hättest es doch geschafft, ihn abzuhängen. Du wirst am Ende feststellen, dass er dir doch von vorne entgegengekommen ist und ihm am Ende eben doch nicht ausweichen konntest. Du wirst Gott nicht los. Immer wieder will er die Begegnung mit dir, will dir in deinem Leben begegnen, will in dein Leben hineinkommen und vielleicht gerade, vielleicht ganz besonders auch an Orten und in Situationen, wo du das gar nicht so gerne hast. Dem Jakob ist Gott damals begegnet, als er ganz unten gewesen ist, als er auf der Flucht war, alleingelassen, verlassen, dass er gar nicht so genau gewusst hat, was die Zukunft bringt und schon gar nicht, ob es überhaupt eine Zukunft für ihn geben wird. Und das ist so eine Erfahrung, die hat schon mancher Mensch machen müssen. Ganz unten musste er erst mal angekommen sein im Leben, bis er seine Flucht, auch seine Flucht vor Gott schließlich abließ, sich von dem Gott packen ließ, von dem er eigentlich nichts mehr wissen wollte. Gott hat da manchmal einen ganz langen Atem, aber er wartet nicht immer, bis wir unten sind, kann auch auf ganz anderen Wegen Menschen begegnen, ihnen die Augen öffnen für die Wirklichkeit eines wahren, eines unvergänglichen Lebens. Das muss erstmal gar nicht schön und nett sein. Das kann ganz schön wehtun, wenn wir in der Begegnung mit Gott erst so richtig erkennen, wer wir eigentlich selber sind. Wer wir sind mit unserem Leben, wie wir sind mit unserem Egoismus, wo oft unser eigener Kopf einfach nur durchgesetzt werden will. Aber Gott will uns dann doch vor allem seine große Verheißung, sein Versprechen vernehmen lassen. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich bleib dir auf den Fersen, und zwar nicht, um dich fertig zu machen, sondern um mein Versprechen an dir zu erfüllen. So redet er, so redet der lebendige Gott, so spricht er in dein Leben hinein. Nein, hier geht's auch nicht darum, wie du dir Gott vorstellst, sondern hier ist Gott, der sich dir vorstellt. Der gibt sich dir zu erkennen, will nicht bloß ein schönes Gefühl in dir hervorrufen. Der will ein begründetes Vertrauen haben, weil er da ist, weil er anwesend ist. Ja, ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. So hat er es zu Jakob gesagt. Und das Wort, das dürfen wir auch als ein Wort an uns selbst annehmen. Das ist die Basis, auf der dein Leben stehen darf. Das ist keine religiöse Idee, sondern das ist Wort des lebendigen Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und damit auch deines Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Wort des dreieinigen Gottes. Und genau so kann deine Zukunft aussehen. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Wenn wir dieses Versprechen haben, dann können wir wirklich alle Religion getrost in der Pfeife rauchen, von Christus und seinen Taten hören, in einer lebendigen, nicht in einer religiösen Beziehung mit ihm leben. Und darum geht's doch immer, darum geht's in unserem Gottesdienst, da laden wir in diese lebendige Beziehung ein, darum geht's im Hauskreis, da geht's in den Kreisen und Gruppen, diese Beziehung mit dem lebendigen Gott immer tiefer werden zu lassen, immer mehr davon zu erfahren, wer er ist, wie er zu uns ist. Viele Jahrhunderte war davon leider in der christlichen Kirche wenig die Rede. Da wurden vielleicht eher Heilige und ihre Werke immer groß rausgestellt. Da wurde Religiosität in die Mitte gestellt. Doch dann entdeckte Martin Luther diese frohe Botschaft wieder. Und das ist sein Verdienst, finde ich, dass er das wiederentdeckt hat. Nicht unsere eigenen Leistungen, nicht die Anrufung von irgendwelchen Heiligen bringt Seligkeit, sondern allein und nur das Vertrauen auf Jesus Christus, so wie es Paulus an die Römer schreibt. Er sagt, denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Diese Botschaft der Reformation vom Dreifachen allein, allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube, hat viele Christen von der religiösen Angst befreit, dass sie nicht genug gute Werke getan hätten, nicht genug eigene Leistung haben bringen können. Sie atmen frische Luft, die frische Luft des Evangeliums, die frische Luft von der freien Gnade um Christi willen, allein durch den Glauben, das Vertrauen in ihn. Und auch der Predigttext heute aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, die Geschichte von Jakob, die soll, die darf und die kann unseren Glauben stärken. Er hat seinen Traum an dem Ort, den er später Bethel nannte, als Gottes echte Verheißung angenommen. Und Gott hat auch uns, deren Vorfahren in der Regel keine Juden waren, seinen Segen zugesprochen. wenn uns unsere Schuld kränkt, wenn wir mal wieder Mist gebaut haben, so Schweinereien wie Jakob vor seiner Flucht, wenn uns der Teufel einreden will, du bist viel zu schlecht, um zu Gott zu kommen, du hast in deinem Leben endgültig versagt, dann dürfen wir Gottes Wort in unserem Leben wirken lassen. Bei Jesaja sagt er das so wunderbar. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Liebe Gemeinde, die Himmelsleiter aus unserem Predigttext, die ist nicht wieder hochgezogen worden. Das finde ich ist eine richtig gute, eine richtig frohe Botschaft. Auch in unseren Tagen, da steigen die Engel hinauf und hinunter, um uns auf unseren Wegen zu begleiten. Und Gott steht heute in diesem Gottesdienst an der Spitze der Leiter. Und er spricht allen von uns heute zu, die ihm vertrauen. Siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und wenn dieses Hinziehen erstmal nur das Ziehen in die neue Woche, in die neue Arbeitswoche hinein ist, Gott ist nicht weit weg, er kümmert sich um uns. Deshalb hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Durch Jesus Christus können wir auf die Leiter zu Gott kommen. Er, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, auf ihn kommt's an in jedem Gottesdienst, bei allen Andachten, in unserem Gebeten, wenn wir an ihn glauben. Das ist keine religiöse Idee, sondern das ist die lebendige Beziehung. Mit diesem Glauben können wir unseren Weg in der dunklen Welt getrost gehen, können Früchte des Glaubens bringen, können uns für Veränderungen einsetzen. Es muss nicht alles beim Gleichen bleiben. Der lebendige Gott, der sich als Jesus Christus offenbart hat und immer wieder in unser Leben hineinkommen will, wer ihn hat, wer ihn gefunden hat, der braucht keine Religion mehr. Denn wer diese Himmelsleiter, diese Rampe in den Himmel, in Wirklichkeit ist das Jesus Christus selber, von dem das ganze Alte und das ganze Neue Testament Zeugnis gibt. Und er sagt im Johannesevangelium, Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Christus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und uns Menschen. Wir haben was gegen Religion. Wir haben Jesus Christus und er lädt uns ein, in die lebendige Beziehung mit ihm zu kommen, in dieser lebendigen Beziehung zu leben und dann auf diese Leiter zu kommen, die in den Himmel führt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.